In der heutigen Folge werfe ich mit 4 Top-CX-Experten einen Blick auf die Zukunft von Voice of the Customer-Programm. Wir besprechen, wo wir heute stehen, woran Programme in Unternehmen scheitern und wie Plattformen helfen können, genau dieses Scheitern zu vermeiden. Und wir fragen uns, welche Fähigkeiten CX-Teams in 5 Jahren brauchen, um nicht vom Algorithmus ersetzt zu werden. Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Question Brew, der Customer Experience Plattform, die es ermöglicht, das Kundenerlebnis ab dem ersten Kontakt über den gesamten Kundenlebenszyklus ganzheitlich zu managen. Mit der leistungsstarken Plattform von Question Brew kannst du Feedback nicht nur in Echtzeit erfassen, sondern auch analysieren, verstehen und managen. Ob NPS, Kundenbindung oder Touchpoint-Analysen, alles ist zentral verfügbar und intelligent nutzbar. Aus meiner Sicht besonders interessant, Question Brew ist der einzige Anbieter, der eine vollständig integrierte Customer Journey Management Lösung bietet. Du siehst also nicht nur, was deine Kunden denken, sondern auch wann, wo und warum. Das integrierte Community-Modul erlaubt es dann, weiterführende Fragen qualitativ oder quantitativ zu vertiefen. Question Brew denkt Customer Experience ganzheitlich. Damit kannst du Daten wirklich strategisch nutzen, die Loyalität steigern und Wow-Erlebnisse schaffen, die bleiben. Mehr Informationen zu Question Brew findest du unter www.questionpro.com/de. Ich finde, wir stehen im Kundenfeedback-Management an einem spannenden, aber auch kritischen Punkt. Wir haben heute technologische Möglichkeiten, von denen wir vor 2 Jahrzehnten nur träumen konnten. Doch die Kernfrage bleibt, führt diese Flut an Daten auch zu besseren Entscheidungen oder bauen wir lediglich größere Datenfriedhöfe? Genau das wollte ich mit einer wirklich hochkarätigen Runde, bestehend aus Petra Dittrich von Kantar, Svenja Niemeyer von Qualtrics, Matthias Grund von Ipsos und Pascal Jäger von Netigate, im Rahmen des CX Summits auf der Research und Insights Messe Succeed besprechen. Und da der Vortragsraum so gut besucht war, dass wir uns um ein Haar eine feuerpolizeiliche Rüge eingefangen haben, senden wir diese Diskussion jetzt auch hier im Podcast. Völlig gefahrlos. Für alle, die entweder keinen Platz im Saal mehr bekommen haben oder die Messe nicht besuchen konnten.
Thema heute ist Kundenfeedbackmanagement am Scheideweg. Und ich begrüße für diese Diskussion eine Mischung, auf die ich tatsächlich sehr stolz bin, aus 2 Gründen. Wir haben 2 Frauen dabei. Ich versuche seit 3 Jahren auf der Podiumsdiskussion Frauen auf der Podiumsdiskussion zu haben. Diesmal haben wir 2 und vor allem noch 2, die richtig Ahnung haben von der Materie. Und wir haben eine gute Mischung aus 2 Instituten und 2 Technologieanbietern. Also, wenn ich mal vorstellen darf, da ist Petra Dittrich. Petra Dittrich ist Managing Director CX bei Kantar, hat aber auch Erfahrung in Medienforschung und Brandforschung, was für die Zukunft vom Customer Feedback Management tatsächlich auch eine Rolle spielen wird. Dann haben wir Pascal Jäger, der ist von Netigate und einem der führenden Technologieanbietern in Europa, der sich schon seit vielen Jahren mit Kunden damit beschäftigt, wie man möglichst viel aus dieser Technologie in den eigenen Programmen anwenden kann und da den maximalen Nutzen daraus ziehen kann. Dann haben wir neben dem Pascal die Svenja Niemeyer. Die Svenja Niemeyer ist bei Qualtrics, auch einem führenden europäischen Technologieanbieter. Die Svenja hat aber eine ganz interessante Rolle. Sie ist XM Strategist EMEA. Das heißt, also sie berät genau die Kunden zu dem Thema, was machen die am besten mit ihrem Programm. Sie implementiert nicht mehr, sondern sie ist im Prinzip dabei zu sagen, wie ziehe ich den maximalen Nutzen. Und das Coole ist, die Svenja hat das auch bei Hugo Boss selber schon gemacht. Also sie weiß auch, wovon sie redet. Sie berät nicht nur, sondern sie weiß auch, was sie tut. Und dann haben wir schließlich noch Matthias Grund. Matthias Grund ist auch ein ganz alter Weggefährte, der bei Ipsos den Bereich CX verantwortet und damit seinem Team auch regelmäßig sehr große Customer Experience Programme implementiert. Das heißt also, hier ist geballte Erfahrung über ganz viele Jahre. Und wenn wir schon über geballte Erfahrung reden, stellt sich ja die Frage, wenn wir ganz viele Jahre schon forschen, verstehen wir heute eigentlich die Kunden besser, als wir das früher getan haben, Matthias? Mit dir würde ich jetzt mal anfangen.
Das ist, ich würde mal sagen, ja. Es wäre noch schöner, wenn wir jetzt nach 10, 20 oder 25 Jahren später unsere Kunden nicht besser verstehen würden. Wir haben ja ganz andere Möglichkeiten, ganz andere technologische Möglichkeiten. Ich weiß nicht, wenn ich mal in die Runde frage, haben wir vor 20 Jahren das über die Customer Journey gesprochen?
Also ich glaub, das stimmt, ja.
Also wir haben es, denke ich, auch betrachtet, aber ich sage mal gerade, dieses, dass wir uns diesem Thema mit die auseinandergesetzt haben und jetzt abbilden wollten und die gesamte Customer Journey bewerten wollten, ich glaube, das haben wir vor 20 Jahren nicht gemacht. Zeitgleich finde ich aber, dass wir vielleicht, wenn ich zurückblicke, etwas mehr ins Detail geschaut haben, uns etwas mehr Zeit genommen haben. Vielleicht sind wir jetzt etwas oberflächlicher geworden, etwas schneller. Wir haben natürlich tolle Systeme, die wir einsetzen können, die auch wunderbare Dienste leisten, aber vielleicht fehlt uns dann manchmal der Schritt in die Organisation rein und in die Details rein. Mhm. Das ist etwas, was ich glaube, was wir vielleicht in der Vergangenheit noch mehr gemacht haben, dass wir richtig tief reingegangen sind. Aber es ist eine Symbiose aus beiden auf jeden Fall. Mhm.
Petra, dadurch, dass du eben diese ganz unterschiedlichen Bereiche ja kennst, würdest du sagen, und auch Brandmanagement hat ja was mit Kundenverständnis zu tun, zumindest wenn ich die Kunden mir anschaue. Wo glaubst du, dass wir uns im Kundenverständnis tatsächlich verbessert haben oder wo drehen wir uns eigentlich immer noch so im Kreis um uns selber? Wo glaubst du, haben wir echte Fortschritte gemacht?
Ja, also ich stimme da dem Matthias zu. Also wir haben sicher, wenn es darum geht, granularer zu messen, schneller zu messen, ja, entlang der Journey zu messen, da haben wir Fortschritte gemacht. Ja, nicht zuletzt durch die Technologien, die wir einsetzen können. Keine Frage, wir sammeln Feedback an ganz vielen Stellen. Wir befragen nicht nur, ja, wir sammeln auch Feedback. Wo wir ehrlich gesagt uns immer noch im Kreis drehen, das ist ein bisschen die Frage der Wirkung. Also das heißt, was will denn das Management? Ja, das Management will ja nicht wissen, wie ist der NPS-Score, sondern das Management will ja eigentlich wissen, wie wirken gute Kundenerlebnisse auf meine Unternehmens-KPIs? Ja, stärke ich meine Marke eigentlich dadurch, durch meine Kundenerlebnisse? Kann ich Churn senken? Ja, also wechseln weniger Kunden tatsächlich zu anderen Unternehmen? Und da muss ich sagen, drehen wir uns in meinen Augen schon noch im Kreis. Das sind wir an vielen Stellen noch nicht angelangt. Und das wäre auch was, was ich mir wünschen würde, tatsächlich für die Zukunft. Weil wir wissen jetzt bei Kantar, dass gerade dieses Thema gute Kundenerfahrungen lässt Leute weniger wechseln. Mhm. Und die Preissensitivität ist auch nicht mehr ganz so hoch. Ja, also das heißt, ich habe tatsächlich, wenn ich meinen Kunden Erfahrungen biete, die auch auf die Marke einzahlen und diese erwarten von meiner Marke, dann sehe ich auch einen positiven Effekt auf Unternehmens-KPIs. Ja, und das ist ja im Grunde das, was uns alle antreibt.
Jetzt haben zwei Researcher gesprochen. Jetzt geht meine Frage natürlich auch an die Technologieanbieter, weil Pascal, ihr seid ja seit vielen Jahren da aktiv und wenn du jetzt mit deinen Kunden sprichst, geht es denen um Steuerung, geht es denen um Erkenntnis, geht es denen darum, ich muss jetzt machen, weil es alle anderen auch machen?
Eine gute Frage. Also es hat sich so ein bisschen gedreht. Wir haben nicht mehr häufig die Situation, dass jemand auf uns zukommt und sagt, das C-Level hat gesagt, wir müssen NPS machen. Das hat sich jetzt so ein bisschen gedreht. Das bedeutet, es geht schon eher mehr in die Situation, man hat schon über die letzten Jahre viel gemacht, Daten erhoben und das, was eben auch angesprochen worden ist, jetzt eher die Frage, was kann ich wirklich aus den Daten rausholen? Wie kann ich das verknüpfen mit der Wirkung und wie kann ich die neuen Technologien so einsetzen, dass ich an mein Ziel komme, dass ich auch das ganze Management und das ganze Unternehmen mitnehme. Die haben ja alle mit der Customer Journey, mit den Interaktionen zu tun und deswegen ist das ganz entscheidend. Also weniger weg davon, ich muss was tun, ich muss erstmal Daten heben. Es geht eher darum, wie kann ich die Daten nutzen, richtig analysieren, entscheidend analysieren, dass die Wirkung entsteht.
Svenja, wenn wir jetzt mal an eure Plattform denken und du in Kundengesprächen bist, wo sagst du, wir lassen da so viel Potenzial von der Plattform tatsächlich im echten Leben liegen, da könnte man so viel mehr draus machen. Warum wird es nicht gemacht? Wo wären da typische Stellhebeln, wo du sagst, das ist auffallend, das passiert relativ häufig da?
Ja, ich glaube, ein Thema ist, dass manche Unternehmen noch vor dieser Demokratisierung der Daten zurückschrecken. Früher war es eben so, ich hatte da meine Daten in SPSS, dann habe ich sie in eine PowerPoint gepackt und da haben die dann gelebt und ich als Marktforschungsteam musste dann ins Unternehmen gehen und die Insights da reintragen. Plattformen wie Qualtrics zum Beispiel können da ja jetzt helfen, durch Dashboards, die auf verschiedene Rollen zugeschnitten sind, die Insights einfach ins Unternehmen zu bringen. Weil jetzt aus meiner Boss-Vergangenheit gesprochen, wir hatten früher auch diese PowerPoint-Reports, haben dann irgendwann jedem einzelnen Store-Manager auf der ganzen Welt ein Dashboard gegeben, in das er reingucken konnte, jeden Tag, um dann selber seine Schlüsse rauszuziehen. Was sagen denn meine Kunden? Was muss ich denn morgen anders machen? Und ich glaube, da schrecken viele noch zurück, weil man es eben so noch nicht gewohnt ist, diese Kontrolle auch abzugeben und zu sagen, hey, jedem Unternehmen soll doch kundenzentriert sein, deshalb sollten vielleicht auch alle die Insights haben. Aber ich glaube, viele Marktforscher denken da noch so ein bisschen, aber wir wollen das erstmal interpretieren und wir wollen das erstmal so darstellen, wie wir das denken. Und ich glaube, da muss man teilweise noch ein bisschen loslassen, vielleicht auch mehr Vertrauen haben in jetzt KI-Tools, die ja auch helfen, Daten besser zu verstehen und da die Daten wirklich mehr in die Organisation zu bringen. Mhm.
Der Matthias hat schon gesagt, dass wir vor ein paar Jahren über die Customer Journey eigentlich überhaupt nicht geredet haben. Und das kam erst jetzt und das wurde eigentlich, wenn man jetzt fair ist, auch erst durch diese neuen Technologien möglich, dass wir über Customer Journeys vernünftig reden können. Pascal, wenn ich jetzt wieder diese Technologieanbieterperspektive wählen darf, welche Customer Journeys verstehen denn normalerweise die Kunden schon relativ gut und ab welchem Punkt gibt es und man schwächelt dann vielleicht doch eher im Verständnis?
Um das jetzt nicht zu speziell nur auf einen Case runterzubrechen, würde ich sagen, die übergeordneten Journeys. Also ich glaube, Maxi hat das mal bei dir im Podcast ganz gut gesagt. Es gibt nicht die eine Journey. Es gibt innerhalb eines Touchpoints nochmal eine Journey unten drunter. Es geht nicht um die eine Service-Situation, wo ein Touchpoint entsteht, sondern in dieser Service-Situation entsteht eine Interaktion und das bildet eine neue Journey. Das heißt, es gibt nicht diese eine Journey, die man einfach drüber stülpen kann, sondern man muss schauen, dass man situationsbedingt in die Tiefe geht. Wir sind ganz gut darin, das ist, was wir in Kundengesprächen erleben, die oberflächliche Journey gut zu analysieren, aber dann wirklich in die Tiefe einzusteigen, um die Daten zu generieren, wo wir dann auch wirklich Handlungsmaßnahmen besser ableiten können, wo die Wirkung entsteht. Da hängt es ab und zu noch, weil man sich vielleicht noch nicht so intensiv damit auseinandergesetzt hat, weil es jetzt vielleicht auch ein bisschen neuer ist, in dem Bereich, also die spezifischen Journeys nochmal je Touchpoint granularer darzustellen.
Mhm. Bei der Journey, die kann ja, wenn wir jetzt etwas runterbrechen, dann liegt die ja typischerweise in einem Funktionsbereich, zumindest wenn ich dann weiter unten angekommen bin. Und dann sind wir wieder bei der klassischen Frage Marketing, Customer Service, Vertrieb oder vielleicht doch erstmal nur die Marktforschung. Wir wollen aber die Journeys ja gestalten. Was ist denn deine Erfahrung, Petra? Wo sollte man denn die Verantwortung für das Verständnis, für auch für so eine kleinere Journey aufhängen und wenn man gestalten möchte?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn man sich heute mal anschaut, wo liegt denn die Verantwortung für Voice of the Customer Programme? Mhm. Ja, dann ist es natürlich manchmal schon in der IT, ja, wenn es um das System geht. Mhm. Es ist manchmal auch schon, manche Unternehmen haben auch tatsächlich Journey-Verantwortliche. Mhm. Bei den meisten Unternehmen sehen wir tatsächlich, es gibt CX-Teams, die verantwortlich sind und es gibt ganz häufig Research-Teams, Insights-Teams, die diese Programme verantworten. Mhm. Und das ist auch gut, weil da geht's auch um, es geht darum, wie erhebe ich Daten, ja, es geht um Qualität, es geht darum, wie setze ich das alles auf, und das sind Leute, die verstehen das, ja, die Insights-Teams verstehen das, die wissen, wie messe ich. Das Thema ist nur, häufig endet dann das Programm auch genau an dieser Stelle, und das ist was, wo wir schon sehen, also da müssen im Grunde dann die Funktionen ran, ja, da muss Marketing ran, da muss Vertrieb mit ran, da muss der Servicebereich mit ran oder auch ein Operations-Team. Alle die müssen ja mit den Daten arbeiten. Und deswegen haben wir einige Kunden, die schon jetzt CX-Teams zum Beispiel im Marketing ansiedeln, damit eben das CX-Team, das Voice of the Customer-Programm dann tatsächlich, ne, so ein bisschen die Evidenz dafür liefert. Mhm. Was müssen wir denn tun? Worauf müssen wir uns fokussieren? Wo sind die Journeys und die Touchpoints, wo die wirklich zählen für die Kunden? Ja, wo ich wirklich mein Markenversprechen einlösen kann. Mhm. Und das muss dann übersetzt werden vom Marketing, vom Vertrieb, ja, in den Funktionsbereichen. Und dann, sage ich mal, ist jetzt das Voice of the Customer-Programm nicht mehr ein, ja, also häufig ist es ja ein Reporting-System, ja, das da eingerichtet ist im Unternehmen. Und dann wird es halt ein Steuerungssystem. Und das ist einfach wichtig, dass wir von dieser Reporting-Funktion bei Voice of the Customer-Programm tatsächlich in diese Steuerungsfunktion mit reinkommen. Ja, wie beeinflusse ich die Customer Journey? Was kann ich verändern? Wie kann ich Prozesse verändern, systematisch, um dann auch wirklich letztendlich auf den Unternehmenserfolg eine Veränderung zu sehen?
Wie siehst du das, Svenja, als Technologieanbieter, wenn wir über diese Steuerungslogik reden? Wie müssen Plattformen und die Organisation idealerweise zusammenspielen oder gestaltet sein, damit tatsächlich so eine Steuerungslogik auch im Unternehmen gelebt wird?
Ich habe jetzt ganz viel genickt, während Petra gesprochen hat, weil ich stimme komplett zu. Es muss eben raus aus dieser Reporting-Ecke hin zu wie so ein Nervensystem, was das ganze Unternehmen vernetzt. Da muss ich dann auch drüber hinausdenken über nur Umfragedaten. Da muss ich mir auch überlegen, welche anderen operationalen Daten, die vielleicht in einem ganz anderen System leben, muss ich da dazu vernetzen. Das ist auf jeden Fall ein CRM. Das können aber auch andere Stellen sein. In einem Contact Center steckt unglaublich viel drin an interessanten Insights, wie die Customer Journey eigentlich oft schief läuft, weil genau dann melden die sich eben bei einem Kundenservice. Solche Daten mit dazu nehmen. Also einmal diese verschiedenen Datentöpfe anzapfen, zusammenbringen, wie eben in so einem Nervensystem und dann in die andere Richtung auch wieder die Insights dahin spielen, wo sie gebraucht werden. Und das ist dann eben vielleicht nicht nur in einem Dashboard, nicht nur in einem PowerPoint-Report, das dann vielleicht in einer Slack-Nachricht oder in einem Jira-Ticket. Also auch da diese Struktur zu schaffen, dass die Insights dann dahin getragen werden können, wo sie gebraucht werden. Und vielleicht noch neben diesem ganzen Plattform-Technologie-Thema ist, glaube ich, das ganze kulturelle Thema im Unternehmen auch unglaublich wichtig. Weil selbst wenn dann Insight bis zu mir getragen wird, wenn ich nicht das Mandat habe, nicht die Freiheit, was zu verändern, dann bleibt es eben auch wieder stecken. Und da ist, glaube ich, auch oft ein Management gefragt, eine Kultur zu schaffen, die sagt, wir wollen kundenzentrierter handeln. Und wenn da eben ein Problem auftaucht, wenn da ein Insight ist, bitte tut was, verändert was, wir müssen nicht so starr bleiben. Und das ist nochmal ganz extra von diesem ganzen, wie mache ich das technologisch? Und das ist, glaube ich, genauso wichtig.
Ich hätte jetzt noch eine Frage, weil wir ja aus der ganz klassischen Marktforschung kommen. Und wir reden jetzt über operationale Daten, also operative Daten. Wir reden über diese Touchpoint-Befragungen. Wenn du jetzt auf deine großen Programme draufschaust, wo würdest du sagen, sind Fragestellungen, wo du sagst, da bin ich trotzdem wahrscheinlich mit einer ganz klassischen, sauberen Forschung, die über eine klassische über so eine Touchpoint-Befragung hinausgeht, besser aufgehoben?
Ich finde das eine spannende Frage und vor allem finde ich die insofern spannend und ich glaube, da werden mir alle zustimmen, dass ich zumindest gerade so eine gewisse Renaissance feststelle, dass diese Themen wieder aktueller werden. Viele haben umgestellt, haben ihr Voice-of-Customer-Programme auf wundervollen Technologien, die zur Verfügung stehen. Das läuft auch alles. Wir wissen sehr viel über das Was, über das Wann, über das Wo, das wissen wir alles. Was aber vielleicht ein bisschen in den letzten Jahren so in den Hintergrund getreten ist, ist Warum oder ich sag mal, was wäre, wenn? Also, dass man auch Szenarien hat, wie gehen wir denn mit den Outcome jetzt um? Und deswegen finde ich, diese Voice-of-Customer-Plattformen sind ja wunderbare Instrumente, aber es ist für mich vielleicht ein bisschen ein drastischer Vergleich, für mich eher so Stethoskop, sage ich mal. Also ich halte mal hin und schaue mal, wie geht es denn so? Ja, aber wirklich feststehe, da funktioniert das, dann brauche ich wahrscheinlich eher MRT. So, und ich glaube, da brauchen wir weiterhin die Instrumente der klassischen Forschung. Und tatsächlich, das ist, merke ich schon, dass diese, weil natürlich die Relevanz der Programme in den Unternehmen dadurch leidet, dass man nur das Was, Wann und Wo hat. Nur hört sich jetzt so negativ an. Es ist ja sehr, sehr viel und wir haben viel mehr als in der Vergangenheit. Aber ich glaube, wir brauchen mehr wieder diese Fokussierung auf das, was kommt danach, was machen wir mit den Daten.
Die Müdigkeit mit den bestehenden Systemen, siehst du das auch, Pascal? Also wenn...
Ja, auf jeden Fall. Wir haben häufig die Situation, wenn wir mit Kunden sprechen, haben wir diese Datenfriedhöfe, diese Datensilos, die entstehen. Ne? Man kennt das aus der Vergangenheit. Man hat selber vielleicht sich super viel Mühe gegeben, ein super Dashboard aufgebaut und jetzt sollen andere Leute damit arbeiten. Man hat seine eigene Vision dort reingebracht, hat aber vielleicht so ein bisschen verpasst, in die Interaktion mit den einzelnen Stakeholdern zu gehen. Das heißt, die Personen, die in der Operative verantwortlich sind. Ich versuche das immer so in den Sport zu ziehen. CX-Entscheider, ihr seid vielleicht die Trainer, die von außen stehen und alle, die auf dem Feld sind, die Stakeholder eurer Customer Journey, die müssen operativ umsetzen, die treffen am Ende die finale Entscheidung und ihr müsst versuchen, denen die Ergebnisse so zur Verfügung zu stellen, dass sie tatsächlich damit arbeiten können, weil ansonsten machen die das vielleicht die ersten 2 Wochen, weil es neu ist, weil es cool ist und dann entsteht so eine Müdigkeit und man lässt los und dafür sind diese neuen KI-Systeme super, weil die helfen den Einstieg, die vereinfachen das Ganze, ne? Diese Agent-Lösung mit den Daten interagieren, einfache Fragen stellen, die den Stakeholder beschäftigen. Der fragt sich nicht, warum sinkt mein Score? Der fragt sich, warum sinkt meine Conversion? Und was sind die Gründe dafür? Und wenn er das beantwortet bekommt, dann hat er auch mehr Lust, mit den Daten zu arbeiten, weil dann hat es eine Wirkung am Ende.
Siehst du das auch so, Svenja? Weil jetzt haben wir die Technologieanbieter schon mal hier stehen. Sind es die Agenten? Ist die KI, die das Interesse schafft? Weil ich bin völlig bei dir, Pascal. Wenn du nicht das adressierst, was die jetzt gerade bewegt in ihrer Arbeit, dann liegst du komplett daneben. Aber manchmal können die das eben ja auch nicht formulieren, was sie jetzt gerade bräuchten. Sind Agenten die Lösung aus deiner Sicht? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, ich sehe da auf dieser Plattformtechnologie-Ebene was jetzt wirklich das Spiel komplett ändern könnte? Oh, ich habe das Game-Changing vermieden.
Ja, also KI wird da ganz, ganz viel oder hilft auch jetzt schon ganz, ganz viel. Gerade dieses ganze Thema Agenten. Ich glaube, ein riesen Painpoint in CX-Programm ist ja auch oft dieses, was mache ich denn jetzt? Wie kann ich jetzt hier Close the Loop machen? Wie kann ich mit dem Kunden wieder in Kontakt treten? Das sind so mühsame manuelle Aufgaben, die sich bisher super schwer skalieren lassen haben. Und da kann KI natürlich total helfen. Dass zum Beispiel, wenn ich in der Survey ein Problem anspreche als Kunde, dass direkt der KI-Agent sich einschaltet und sagt, hey, hier kann ich dir helfen, ich habe dich jetzt schon gehört. Das muss gar nicht erst an den Menschen hinterher noch weitergeleitet werden und es dauert ewig, bis du eine Lösung kriegst, sondern da wird direkt schon geholfen. Und diese kleinen, schnellen Antworten, die eben auch nicht so viel Spaß machen dann im operativen Geschäft, dem Menschen, da, glaube ich, kann KI ganz viel übernehmen, dass sich dann eben die Menschen wieder auf die spannenden Dinge konzentrieren können und dann auch mit dem KI-Agenten in den Dialog gehen können und sagen, okay, was passiert mit meiner Conversion Rate, was hat die Zufriedenheit damit zu tun, wie korreliert das Ganze? Dann hat man einfach auch so ein interaktives Gespräch, sage ich mal, mit einem Sparringspartner, der einen in dem Fall ganz gut versteht. Also ich glaube, da ist super viel möglich. Das wird schon einiges verändern.
An euch beide die Frage, bei wie vielen Kunden ist das jetzt tatsächlich schon im Einsatz mit guten Erfahrungen?
Ja, Qualtrics ist ja ein US-amerikanisches Unternehmen, die sind uns ja dann doch immer ein kleines bisschen schon voraus hier den deutschen Markt, da machen das schon super viele. Also einige Airlines, Hotelketten und so weiter, die eben einfach große Mengen an Kunden und Kundinnen auch haben. Die machen das schon erfolgreich mit diesen KI-Agenten. Jetzt in Deutschland haben wir tatsächlich auch einen Reiseanbieter, der mit uns da gerade rumprobiert und schaut, was funktioniert. Also es läuft immer mehr
an. Wir probieren das jetzt gerade. Also wir haben noch keine Erfahrung, ob das tatsächlich dann auch das...
Also in Deutschland probieren wir aktuell, weil da eben ein bisschen mehr Skepsis. In USA, da läuft es schon in einigen Programmen auch mit wirklich Business Cases dahinter. Wie viel Interaktion konnten da jetzt eingespart werden, wo jetzt kein Mensch mehr vonnöten ist, sondern wo die KI das eben direkt löst. Also da gibt es schon solide Zahlen, solide Erfahrungswerte. Mhm. Ja.
Agenten ist jetzt eine Möglichkeit, wie man die Technologie im Prinzip verändern kann und anpassen kann an die Bedürfnisse von denen, die die Technologie nutzen sollen. Trotzdem scheitern Voice of the Customer-Programme. Die laufen ja nicht alle kontinuierlich durch, sondern es werden ja auch immer mal wieder Voice of the Customer-Programme beendet. Wenn du auf solche Programme schaust, Petra, was sind die Gründe, die dann dazu führen, dass man sagt, oh nee, das lassen wir jetzt mal wieder?
Gott sei Dank ist es nicht ganz so oft so, dass man es komplett lässt, ja. Also, das beruhigt mich jetzt zumindest mal. Also, es ist eigentlich nicht die Technologie oder die Plattformen, ja. Weil da haben wir wahnsinnig viel Auswahl, ja. Es gibt große Anbieter, es gibt kleinere Anbieter, manche lösen das über CRM-Tools, ja. Also, da gibt's ja zahlreiche technologische Möglichkeiten heutzutage. Ich habe es vorher angesprochen, dieses Organisationsthema ist so ein Punkt. Also, das heißt, wo liegt eigentlich die Verantwortung dafür, dass mit den Ergebnissen, mit dem Feedback des Kunden auch tatsächlich was bewegt wird? Ja, dass auch systematisch Prozesse geändert werden, wenn ich irgendwo ein Problem habe, dass ich das erkenne. Dass ich auch sagen kann, wo setze ich denn den Fokus drauf? Ja, so ein bisschen dieses Thema Datenfriedhöfe. Wie fokussiere ich eigentlich? Was sind denn eigentlich die relevanten Erlebnisse für einen Kunden, dass er sagt, ja, das zahlt auf die Marke. Das ist jetzt, ne, das ist die Marke A und das ist die Marke B. Was ist es denn? Also dieses Verständnis herzustellen, das ist im Grunde schon so eine Aufgabe der ganzen Organisation. Und da scheitern häufig Programme, wenn sie so ein bisschen isoliert ein zentrales Messsystem sind. Ja, da wird dann einmal im Quartal im Board berichtet und alle nicken und sagen, ah ja, schön, der NPS ist gleich geblieben, wie toll. Und jeder fragt sich, wie viel Geld geben wir eigentlich aus für das Programm? Und das ist dann oft auch so ein kulturelles Thema. Ja, also ich muss versuchen, das Voice of the Customer Programm, ein CX-Programm, auch ein klassisches CX-Programm, ja, wo ich mir strategisch anschaue, was ist eigentlich wichtig für die Kunden? Das muss verankert sein im Unternehmen. Das darf nicht nur so ein weicher Faktor sein. Also ja, ist ja schön, dass die Kunden zufrieden sind, sondern wir müssen beweisen als CX-Teams, dass es harte KPIs sind, die positiv beeinflusst werden. Also es wirkt sich auf die Markenstärke aus. Es reduziert den Churn. Es senkt im Service Kosten, ja, weil ich vielleicht an bestimmten Stellen anders reagieren kann oder weil ich vielleicht Prozesse so ändere, dass ich gar keine Anrufe mehr habe zu einem bestimmten Thema. Und das alles dem Top-Management auch zu zeigen, ja, auch auf einer kulturellen Ebene das zu verändern, das ist eine Aufgabe. Und da scheitern auch einfach viele Programme, dass so ein Nice-to-have-Thema ist, dass der CFO dann doch einstellt.
Dem würde ich jetzt entgegenhalten, den Churn und den ROI weiß man eigentlich auch schon seit 20 Jahren. Auch in den Relationalen hat man das schon getan. Man hat immer nachgewiesen, dass die Kunden, die gebundener sind, mehr Spend haben, dass die weniger leicht von der Stange gehen und von der Fahne gehen. Und es ist, im Prinzip ist die Geschichte nicht verändert. Und im Prinzip werden wir, wenn wir das ernsthaft anpacken, werden wir das auch immer nachweisen können. Das ist nichts Neues.
Nur das tatsächlich auf die Unternehmenskennzahlen anzuwenden. Ja, generell nachzuweisen, klar. Ich meine, das ist jedem klar. Ja, ich bin jetzt auch seit 25 Jahren irgendwie mit CX unterwegs. Natürlich haben wir immer schon gesagt, das ist wichtig. Aber das nachzuweisen im CRM, ja, wirklich nachzuweisen, wir reduzieren den Churn an den Stellen mit bestimmten Stellschrauben oder eben auch nicht. Das ist was viele doch noch nicht schaffen.
Wie seht ihr das?
Ähnlich, also, ne, wir versuchen, es gibt immer die Studien, höhere Loyalitätsfaktor ist immer höherer Umsatz oder weniger Churn. Aber ich glaube, es wird nicht konsequent dann vielleicht durchgezogen. Es gibt irgendwo dann vielleicht mal Reportings, die darauf abzielen, das mit dem Churn in Verbindung zu setzen. Aber das immer zu tun, immer wieder zu standardisieren, auch in den Dashboards wieder zu spiegeln, das immer, wenn der CEO, CFO oder wer auch immer das Dashboard aufmacht, direkt sieht, das hängt mit den direkten Unternehmens-KPIs zusammen. Und das nicht vielleicht einmal im Jahr aufzuzeigen, sondern immer wieder vor Augen halten. Ich glaube, das ist so ein entscheidender Faktor, diese Konsequenz, das durchzuziehen.
Glaubst du, wenn ich das jeden Tag sehe und die Nadel da so ein bisschen rauf und runter, weil der grundlegende Effekt wird mehr oder weniger gleich bleiben, glaubt ihr, dass wir damit echt einen Unterschied machen? Svenja, wie würdest du das einschätzen? Hätte das bei Boss einen großen Unterschied gemacht? Oder habt ihr bei Boss das auch damals nachgewiesen? Und hat das außer beim erstmaligen Erzählen danach auch dauerhaften Effekt gehabt?
Also wir haben das auch gemacht. Wir haben uns Dinge angeschaut wie eine Warenkorbgröße, wie eine Kaufhäufigkeit. Wir hatten das Loyalty-Programm bei Boss, das ist echt gut. Also da sind auch viele Daten da, die man dann eben zusammen mappen konnte. Da haben wir konstanten Effekt gesehen. Und was wir zusätzlich immer noch gemacht haben, was ich auch jedem empfehlen kann, ist immer wieder so kleine Erfolgsgeschichten zu kreieren. Also es ist einerseits immer konstant zu reporten, auf jeden Fall, und die Daten sich eben konstant reinzuziehen, aber auch immer mal zu schauen, das war unser Insight, das haben wir gemacht und das war jetzt der Effekt davon. Weil es ist ja nicht so, dass auch konstant was verändert wird. Es sind ja oft auch mal so einzelne Initiativen, dass man was ändert, dass man zum Beispiel das ganze Rebranding bei Boss, die ganzen Stores wurden neu gemacht, da musste man natürlich hinterher auch schauen, was hatte das jetzt für einen Effekt. Und dass man da als CX-Team auch immer so eine kleine Forschungsgruppe bleibt, die sagt, okay, jetzt passiert was, jetzt messen wir A, B, wir machen vielleicht auch mal einen Piloten, ändern es da nicht. Dass man da irgendwie neugierig bleibt und immer wieder diese kleinen Erfolgsgeschichten kreiert. Ich glaube, das ist auch noch ganz wichtig neben diesem konstanten Reporting. Und vielleicht noch da dazu, dass man auch eng verknüpft bleibt mit der Situation des Unternehmens. Auch eine Unternehmensstrategie, eine Wettbewerbssituation, das verändert sich ja konstant. Vielleicht ist in einem Moment Digitalisierung mein Thema, im nächsten Moment vielleicht nicht. Wir sehen es gerade in der Automobilindustrie, von Elektro wieder zurück zu Verbrenner, wieder andersrum. Dass man da einfach auch dranbleibt an der Unternehmensstrategie und schaut, wie kann ich mit dem CX-Programm jetzt das unterstützen, was meinem Management gerade auch wichtig ist. Das ist vielleicht nicht immer Churn. Das ist vielleicht mal Churn, mal Kostensenkung, mal was anderes. Und da immer an der Sprache auch eng dran zu bleiben. Das glaube ich auch wichtig.
Also wir brauchen das Unternehmen, müssen wir verstehen, wir müssen die Geschichten gut erzählen und wir müssen analytisch stark sein. Matthias, wenn wir jetzt an die Voice of the Customer Systeme in der Zukunft denken, was sind die Fähigkeiten, die du als CX-Spezialist da bräuchtest und was fehlt heute noch?
Und das ist genau die logische Konsequenz aus dem, was ihr erzählt habt. Im Endeffekt, weil du hast gesagt, das wissen wir doch seit 20 Jahren. Ja. Ja, natürlich wissen wir das seit 20 Jahren, aber wird das auch wirklich vermittelt? Also der heutige Marktforscher, der betriebliche Marktforscher, der muss ja eigentlich ein Storyteller sein. Mhm. Also er muss ja Stories verpacken können, er muss ein Betriebswirt sein, weil er nämlich genau nachweisen können muss in Verbindung mit einem CRM-System, was sind denn die Effekte? Natürlich kann das irgendwann langweilig werden, aber du kannst das schon. Dashboards bauen, wo du das regelmäßig und kontinuierlich siehst. Also die Rolle ist ja eine komplett andere geworden. Wenn du weiterhin nur Datenlieferant bist, dann sterben die Programme. Du musst wirklich die ganze Organisation mitnehmen und das ist oft sehr herausfordernd. Ich selber war mal auf Kundenseite und habe erlebt, was es bedeutet, wenn 2/3 einer Kundenorganisation Vertrieb sind. Bin ich mit meinen Daten manchmal ganz schön abgeprallt, weil der Vertrieb sagt, ich bin draußen beim Kunden, ich weiß, wie die Welt funktioniert, nicht du an deinem Schreibtisch. Und das, damals konnte ich noch keine Story tellen, sage ich ganz ehrlich, das hat noch gefehlt. Und ich glaube, da müssen wir reinstoßen und diese Geschichten erzählen, dass das wirklich Relevanz hat, dass es greift, dass wir damit was erzählen können.
Petra, wie gut muss man sich auch in den Randgebieten des CX-Managements, also wie Brand-Management, Innovationsmanagement, Price-Management auskennen, damit man eben genau diese Relevanz für das Unternehmen weiter darstellen kann, weil den Link muss man ja dann auch schlagen. Also im Marketing muss ich ja irgendwie anknüpfen bei meiner Geschichte am Brand-Management.
Ja, das ist eigentlich eine rhetorische Frage.
Ist eine rhetorische
Frage? Ja, natürlich muss ich mich sehr gut auch auskennen. Also ich meine, ich sag mal, bei Kantar sprechen wir ja tatsächlich davon, wie stark CX und Brand zusammenhängen. Ja, und es ist tatsächlich, also wir haben da ganz viel Forschung gemacht, da gibt es ganz viele Daten zu, welchen Wahnsinnseinfluss das Thema Kundenerlebnis, wenn die positiv sind, auf das Thema Markenbildung und Markenstärke haben. Also das hängt einfach ganz, ganz, ganz eng zusammen. Ja, also da würde ich sagen, ja, Haken dran. Ich muss eigentlich deswegen auch nur die Aufhängung im Marketing und wirklich versuchen, das wirklich in dieser Funktion auch zu platzieren, das Thema, ganz ein wichtiges. Aber auch Innovation, natürlich. Ja, wenn ich mich innovieren will, dann muss ich, gibt's ganz viel zu UX. Ja, das ist auch ein ganz anderes Thema nochmal, das man hier aufmachen könnte. Also ich glaube, man muss wirklich die Marke verstehen. Man muss wissen, was erwarten die Kunden von der Marke und wie kann ich das, ja, im UX, in Innovation, wie kann ich das zeigen, was meine Marke eigentlich bedeutet? Weil dann, wenn Kunden die Marke spüren, dann ist es so, dass sie länger bleiben, ja, dass sie nicht höhere Preise vielleicht auch bezahlen. Also das ist immens wichtig. Also nur die Fokussierung auf CX ist zu wenig.
Wenn wir jetzt an die Plattformen nochmal denken, welche Fähigkeiten müssen denn die Nutzer dieser Plattformen zukünftig mehr mitbringen und welche vielleicht ein bisschen weniger, weil sich die Plattformen weiterentwickeln? Svenja vielleicht?
Ja, also genau das, was Matthias vorhin gesagt hat, das Thema Storytelling wird immer wichtiger. Also dieses ganze Technische oder auch, wie setze ich eine Survey auf, wie baue ich eine Schnittstelle, das wird einfach viel, viel weniger wichtig werden. Weil am Ende baut uns die KI dann einfach die Survey, da muss ich gar nicht mehr nachdenken, das ist gar nicht mehr so wichtig. Es wird immer mehr darum gehen, wie treibe ich Veränderungen im Unternehmen voran, wie begleite ich dieses ganze kulturelle Change Management auch. Und da muss man eben viel mehr Storyteller werden, viel mehr Betriebswirt werden und viel weniger weg von diesem technischen Klein-Klein, glaube ich, um jetzt noch so eine Software bedienen zu können. Das wird alles einfacher, schneller und da muss ich eben mehr diese schwierigeren, größeren Aufgaben, sage ich mal, meistern können. Wie kommuniziere ich richtig? Wie begeistere ich die Leute für das, was ich tue? Ich glaube, das werden Fähigkeiten, die viel, viel wichtiger werden.
Pascal, du hattest ja von den Agenten gesprochen. Die Fähigkeiten, mit künstlicher Intelligenz umgehen zu können, spielen die keine Rolle?
Doch. Doch, ich glaube sogar eine relativ große. Ich glaube, vor allem bei den Stakeholdern, die für die einzelnen Touchpoints verantwortlich sind, wird es immer entscheidender, einfach die richtige Frage zu stellen, weil auch ohne die richtige Frage kriegst du von dem Agenten auch nicht die richtige Antwort. Das bedeutet, wir werden wahrscheinlich weggehen, immer weiter, Dashboards werden wichtig bleiben, aber für die Stakeholder am Ende wird die Interaktion entscheidend zu sein, sich die Fragen jemandem zu stellen, der dir zum einen den Insight gibt, die Handlungsmaßnahme entsprechend auch vordefiniert, die du dann ausdefinieren musst. Heißt nicht, dass sie vordefiniert, ausdefiniert, das ist ein Unterschied, dann am Ende und dann auch die Wirkung bewiesen wird. Und da muss man dann einfach als Stakeholder in der Lage sein, mit diesem KI-System arbeiten zu können. Und das bedeutet, die richtige Frage zu stellen. Ich glaube, das ist der Lernfaktor, den man mitnehmen muss.
Matthias, wenn du in deine Teams jetzt schaust, die Kunden ja betreuen, was tut ihr, damit die Mitarbeiter selber KI-fluent sind und selber diese Instrumente auch anwenden können?
Knallharte Vorgaben? Nein. Ja, in gewisser Weise schon. Ja. In gewisser Weise schon. Also wir stellen unsere Prozesse um und tatsächlich ist da auch die Vorgabe, mit KI zu arbeiten, die KI einzusetzen, die KI sinnhaft aber auch zu nutzen. Ich meine, das ist schon noch ein Thema, was uns beschäftigt, wo macht es Sinn und wo macht es noch keinen Sinn. Ich meine, ich habe es entwickelt sich ja unglaublich rasend. Also ich glaube, vor 3 Jahren saß ich an Weihnachten mit meinem Schwager zusammen und der hat mir so eine App gezeigt, ChatGPT ist die, und ich dachte, das ist ja spannend. Das war vor 3 Jahren. Wir haben eine rasende Entwicklung und ich weiß gar nicht, wie es in 3 Jahren aussehen wird, ob wir dann überhaupt noch so messen und so unser Geschäft machen, wie wir es jetzt tun. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass wir ganz ehrlich gesagt sogar hinterherhecheln, so schnell wie sich alles entwickelt. Aber tatsächlich ist das ganz klar, muss jedes Profil bei uns im Team muss für sein jeweiliges Profil, für seine jeweilige Aufgabe entsprechend KI einsetzen und nutzen. Klar.
Svenja, wenn du jetzt auf die Kundenseite schaust, wie würdest du deren Fähigkeit, künstliche Intelligenz zu nutzen, heute einschätzen?
Ich glaube, die Schere geht so ein bisschen auseinander, würde ich sagen. Da gibt es die haben total Lust drauf, die informieren sich, die sind da ganz tief drin und da geht es dann auch direkt los. Und dann gibt es... Wir werden hier abgeschnitten. Okay, nee, ich fass mich kurz.
Bis 15:15.
Gut, und dann gibt's eben, ich glaube, das ist uns Deutschen einfach mit in die Wiege gelegt, diese Skepsis, die ja auch sehr gesund ist. Also man muss auch nicht immer alles direkt machen und nehmen. Es ist einfach unglaublich wichtig, Kundendaten zu schützen, da nicht einfach alles zum Beispiel in ChatGPT reinzuschieben. Also ich bin froh, dass wir irgendwie keine Kunden haben, die sagen, ja, ich habe dann einfach die Survey runtergeladen, in ChatGPT hochgeladen und dann habe ich da Ergebnisse gesehen. Ja. Sowas darf natürlich nicht passieren. Sehen wir auch ganz wenig. Da ist diese Skepsis schon gesund, dass man eben... Ich glaube, schnell genug ist, um eben nichts zu verpassen, nicht zu sehr hinterher zu hecheln, aber auch langsam genug, um zu schauen, ist das überhaupt eine KI, die uns jetzt für diesen speziellen Use Case hilfreich ist? Kennt die sich aus mit Experience-Daten? Versteht die diese Emotionen, das Erlebnis? Oder ist es einfach irgendeine General-Purpose-AI, sage ich mal, wie in ChatGPT? Also kann ich überhaupt auf die Ergebnisse vertrauen? Wo landen meine Daten? All solche Sachen muss man natürlich mitdenken. Und ich glaube, da sind wir in Deutschland echt Vorreiter, wo auch unsere Kollegen in Amerika oft von uns nochmal lernen, was wir hier für Fragestellungen haben, was, glaube ich, total gut ist. Also ich glaube, ja, es ist immer so eine Balance zwischen diesem schon einfach mal probieren, einfach mal mutig sein, und da haben wir auch genug Kunden, die das mittlerweile machen, aber trotzdem auch schauen, es sind Kundendaten, wir sollten vorsichtig sein und wir wollen auch nicht irgendwelche Ergebnisse, die uns einfach nicht weiterbringen.
Zum Abschluss, wenn uns das schon signalisiert wird, haben wir trotzdem noch Zeit für nicht nur ein kurzes, sondern für ein gutes Statement zu ein paar Fragen, die ich mir überlegt hatte. Und zwar, Petra, wenn wir uns in 5 Jahren wieder treffen, was ist dann im Kundenfeedback in Unternehmen in 5 Jahren anders, als wir das heute tun? Bei den Kunden, die du im Blick hast.
Okay. Ich habe jetzt keine Kristallkugel, also deswegen.
Du hast aber
ich würde es mal eher so formulieren, also was würde ich mir wünschen, wenn sich CX gut entwickelt. Also ich habe es vorher gesagt, dieses Thema weg vom Messen hin zum Steuern. Mhm. Also das ist tatsächlich ein Thema, dass ich sage, Kunden Voice of the Customer Programme sind wichtig. Ja, die soll es und wird es hoffentlich auch in 5 Jahren noch geben. Und die sollten zum Steuern verwendet werden. Ja, also zum Steuern von Prozessen, zum Steuern, wie gehe ich mit dem Kunden um? Wo verbessere ich mich? Ja, wo brauche ich Human Touch? Wo brauche ich eine KI? Das ist auch so ein Thema, das uns echt oft begegnet. Also das ist das eine, ja, eine Steuerungsfunktion dieser CX-Teams, weil sie dann auch eine ganz andere Verankerung haben im Unternehmen. Mhm. Ein Thema, wo ich sagen würde, Frühindikator, also dass ich Customer Experience-Programme tatsächlich auch als Frühindikator verwenden kann, wie geht's denn dem Unternehmen in Zukunft, weil ich weiß, dass ich eben Kundenerlebnisse und die Erfahrungen, die die Kunden machen, tatsächlich maßgeblich auf das Verhalten und auf Loyalität oder auch Nicht-Loyalität auswirken. Nein. Also das, ne? Diese Wahrnehmung im Unternehmen und tatsächlich, dass das Unternehmen sagt, das Voice of the Customer Programm ist nicht nur ein nice-to-have-weicher Indikator, damit wir wissen, wie es Kunden geht, sondern es ist ein Steuerungsinstrument und es ist für uns ein Management-Tool. Das wäre das, wo ich sage, ja, wenn wir das erreichen in 5 Jahren, dann haben wir die Customer Experience Programme schon ziemlich gut verankert und dann haben die auch eine super Zukunft.
Pascal, was ist euer Beitrag bei der Technologie? Was wird Standard, was sollte Standard sein in 5 Jahren bei jedem dieser Anwendungsfelder im Customer Experience Management?
Ich glaube, dieses ganze Agent-Thema. Also, ne, wir werden jetzt die ersten Schritte im Markt gegangen. Also ist es der Agent für die CX-Entscheider, die dadurch schneller und einfacher Reports generieren können, die verteilen können im Unternehmen, besser verständlich machen, bis hin dann dazu, dass die Stakeholder Agents nutzen, um gewisse Aufgaben zu erledigen, die dann von den Stakeholdern überwacht werden. Also diese ganze AI-Agent-Systeme, die werden in 5 Jahren wahrscheinlich viel übernehmen, im positiven Sinne. Vielleicht auch viel übernehmen, was erstmal nicht so positiv erscheint, aber da wird es hingehen.
Mhm. Beim Ausrollen von solchen Systemen greifen ja fast alle Plattformanbieter auch auf ihre Partner zurück. Also in eurem Fall sehen wir zum Beispiel solche Partner hier neben uns. Die KI hat aber natürlich auch Auswirkungen auf die Art, wie man solche Programme ausrollen kann möglicherweise. Was glaubt ihr, Svenja, welche Rolle werden eure Implementierungs- und Beratungspartner dann in 5 Jahren noch haben? Oder wie wird sich deren Rolle ändern?
Ich glaube, das wird sich ähnlich wie es vorhin auch zu den Fähigkeiten, die man mitbringen muss als CX-Researcher, da sehr parallel entwickeln. Es wird weggehen von einfach nur in Anführungszeichen Implementierungspartner, der eben die technischen Anwendungen macht, der vielleicht noch eine Survey programmiert, wo der Kunde fragen kann, oh, wie mache ich denn das, wie mache ich meine MPS-Skala? Das wird viel, viel weniger werden und es wird viel mehr hingehen zu einer strategischen Beratung, zu wie wird denn CX wirklich ein Steuerungsinstrument, zu wie messe ich denn den Mehrwert fürs Unternehmen, da wirklich beratend zur Seite zu stehen, das ganze Change Management mitzubegleiten. Das machen Partner wie Kantar und Ipsos heute auch schon, aber ich glaube, diese Rolle wird noch viel, viel stärker werden und dieser Implementierungsteil weniger. Und dazu, glaube ich, kommt schon noch dieses ganze Thema KI-Expertise. Also auch da so eine Guidance zu geben, wo macht denn ein KI-Agent zum Beispiel Sinn, wo vielleicht nicht. Da auch einfach aus der Erfahrung zu sprechen, was funktioniert bei anderen Kunden, in welchen Fällen sehen wir es, in welchen sollte man vielleicht auf den Menschen vertrauen. Also da diese ganze strategische Beratungsleistung, die wird auf jeden Fall weiterhin stark bleiben und noch größeren Platz einnehmen.
Stellt sich für mich aber die Frage, wenn ich jetzt eine Beratung habe, die sowieso die Organisationsentwicklungsberatung macht oder die Strategieberatung macht und dazu einfach auf Daten aus dem Voice of the Customer Ökosystem zurückgreift, um ihre Schlüsse draus zu ziehen, brauchen die dann die Insights der Implementierungspartner? Also was macht einen Implementierungspartner in diesem Spiel dann noch wichtig? Weil eigentlich gäbe es ja auch einen anderen Berater, der da ganz viele Fähigkeiten mitbringt, die du als technischer und analytischer Implementierer unter Umständen gar nicht hast. Verstehst du, was ich meine?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Also, weil also tatsächlich sind ja aus
Wenn ich ein großes Strategieprojekt habe, wo ich sage, wir reorganisieren eine komplette Organisation, dann brauche ich Fähigkeiten und Budgets, die sitzen ganz woanders und auch die Fähigkeiten sind ganz andere als die, die ich brauche, um ein Voice of the Customer System zu implementieren und um die Daten zu analysieren. Mhm. Wandelt sich dann praktisch das, was ihr eigentlich bräuchtet, um eure Systeme erfolgreich zu machen, dass ihr auch andere Partner bräuchtet, die eine andere Art der Implementierung brauchen?
Ich glaube nicht, dass es komplett andere Partner sein werden. Ich glaube einfach, dass der Fokus von eben einer Kantar oder einer Ipsos noch mehr in die Richtung shiften wird, dass die eben weniger technische Mitarbeitende wahrscheinlich dann brauchen, die uns bei der Implementierung helfen, sondern eben mehr diese strategischen Köpfe. Und ich glaube doch, dass es jetzt nicht, sagen wir mal in Anführungszeichen, wieder irgendeine Strategieberatung komplett machen kann, weil es braucht ja doch die Expertise zu Themen wie Markenwahrnehmung, zu ganz klassischen Marktforschungsfähigkeiten, zu wie spielt das alles zusammen? Petra hat jetzt oft davon gesprochen, wie greift das denn zusammen? Brand, UX, Customer Experience. Ich glaube, dieses Know-how gehört einfach auch dazu, um eine gute Basis zu haben, um dann diesen Wandel voranzutreiben. Ich glaube, das wird weiterhin wichtig bleiben. Und klar, ein bisschen Shift wird es sicher geben bei euch, aber komplett wegzudenken ist es nicht. Nee.
Jetzt haben wir über diese technologiebasierte Voice of the Customer oder Customer-Kunden-Feedback-Systeme gesprochen. Aber jetzt zum Schluss hätte ich noch die Frage an den Matthias, weil du das ganz am Anfang auch schon gesagt hast, nämlich, dass wir das Warum vielleicht etwas aus den Augen verloren haben. Glaubst du, dass wir in 5 Jahren mit den klassischen Marktforschungskenntnissen eine größere Rolle spielen in den Unternehmen oder eine kleinere?
Also wenn du mir vor 5 Jahren diese Frage gestellt hättest, was in 5 Jahren ist, hätte ich eine relativ klare Meinung dazu gehabt, die übrigens vollkommen falsch gewesen wäre, wie sie jetzt herausgestellt hat. Ich glaube, dass diesen Human Insights weiterhin braucht. Mhm. Aber Human Insights wird komplett anders aussehen. Und da knüpfe ich an das an, was du jetzt gerade auch ausgeführt hast. Natürlich muss man auch noch implementieren, aber die Art des Implementieren wird eine andere. Der Implementierung wird eine andere sein. Die Art der Beratung wird eine andere sein. Und wir merken das ja jetzt schon. Also wir bilden unsere Leute jetzt schon anders aus, als wir es vor 3 Jahren noch gemacht haben. Vor allem unsere jungen Kolleginnen und Kollegen. Und das ist auch dringend notwendig. Also ich glaube, dass wir da nicht vorne dran sind, um ganz ehrlich zu sein, sondern da müssen wir einfach Gas geben, weil wir andere Profile brauchen, andere Fähigkeiten, um solche Programme zu begleiten. Das glaube ich auf jeden Fall. Wie das in 5 Jahren genau aussieht, ob dann nur noch der Agent das übernimmt und wir obsolet sind, ich glaube es nicht und hoffe es, dass es nicht der Fall ist. Aber dass wir uns radikal ändern müssen in der Art, wie wir solche Programme begleiten und gemeinsam aufsetzen, davon bin ich überzeugt.
Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Wir schließen ganz pünktlich zum geplanten Zeitpunkt um 14.15 Uhr. Und vielen Dank. Tschüss.
Das war die Diskussionsrunde vom CX Summit auf der SAXI 2026 mit Petra Dittrich, Pascal Jäger, Svenja Niemeyer und Matthias Grund. Mehr Informationen zu Petra, Pascal, Svenja und Matthias findest du wie immer in den Shownotes. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung von CX Talks angekommen. Wenn dir diese tiefen Einblicke in den Status quo des Feedback-Managements gefallen haben, dann abonniere CX Talks gerne in deiner Podcast-App. Eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify hilft uns zudem enorm dabei, noch mehr CX-Begeisterte zu erreichen und die Community weiter wachsen zu lassen. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge von CX Talks. Bis dahin, bleib gesund, optimistisch und immer mit dem Kunden im Herzen. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des ICEM, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.